Liebe Geschwister, ich freue mich, euch zu sehen und ich predige euch heute wieder einen Psalm. Diesmal den Psalm 79. Vor einem Monat war das der Wochenpsalm und ich lese den Wochenpsalm immer jeden Tag, eine Woche lang. Mal laut, mal leise und ich kaue ihn durch. Und das Wort soll meine Gedanken anregen. Der Herr soll zu mir sprechen. Meine Fantasie soll beflügelt werden. Und das Wort soll das in mir zum Klingen bringen, was ich hören soll, was mir neu ist, was noch ungesagt war. Und so hört sich dieser Psalm an. Von Asaph. Gott, es sind Heiden in dein Erbe eingefallen, die haben deinen heiligen Tempel entweiht und aus Jerusalem einen Steinhaufen gemacht. Sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln unter dem Himmel zu fressen gegeben und das Fleisch deiner Heiligen den Tieren im Lande. Sie haben ihr Blut vergossen um Jerusalem her wie Wasser. Und da war niemand, der sie begrub. Wir sind bei unseren Nachbarn zur Schmach geworden, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Wie lange, Herr, willst du immerfort zürnen? Wie lange wird dein Eifer brennen wie Feuer? Schütte deinen Grimm auf die Völker, die dich nicht kennen, und auf die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen. Denn sie haben Jakob gefressen und seine Städte verwüstet. Rechne uns die Schuld der Väter nicht an, erbarme dich unser bald, denn wir sind sehr elend. Hilf du uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen. Errette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Warum lässt du die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Lass unter den Heiden vor unseren Augen kund werden die Vergeltung für das Blut deiner Knechte, das vergossen ist. Lass vor dich kommen das Seufzen der Gefangenen. Durch deinen starken Arm erhalte die Kinder des Todes und vergilt unseren Nachbarn siebenfach ihr Schmähen, mit dem sie dich, Herr, geschmäht haben. Wir aber, dein Volk, die Schafe deiner Weide, danken dir ewiglich und verkünden deinen Ruhm für und für. Liebe Geschwister, als ich diese Verse jeden Tag gelesen habe, musste ich immerzu an die Ukraine denken. Ich habe die Bilder der zerstörten Häuser und ungepflügten Landschaften vor Augen gehabt. Ich habe die Toten von Butscha wieder gesehen. Ich konnte das nicht verdrängen. Und dann kam Bergkarabach dazu und die Vertreibung der Armenier aus ihrer Heimat. Und der unendliche Treck von Flüchtlingen über die Berge. Und dann das Aufflammen der Feindseligkeiten im Kosovo. Und die Schüsse. Und seit neuestem lässt der schreckliche Angriff der Hamas auf Israel mit weit über tausenden Toten einem das Blut in den Adern gefrieren. Man sitzt hier in Sicherheit und denkt doch nur an Gewalt und Gefahr. Der Anfang des Psalms weckt bei mir Erinnerungen, Erinnerungen an meine Familiengeschichte. Und ich denke an die Geschichten, die mir als Kind erzählt worden sind, nicht mir eigentlich, sondern die wurden am Tisch erzählt. Ich habe ihnen mit offenem Mund gelauscht und es hat mich gegruselt. Geschichten von Bomben und Zerstörung, vom Verstecken und Weglaufen, vom Hungern und Hamstern, vom Krieg. Und viele Geschichten sind dazugekommen von den Geschwistern aus meinen diversen Gemeinden. Die haben erzählt Geschichten von Gewalt und Not, Geschichten vom Abholen und Erschießen, Geschichten vom Vertreiben und Fliehen. Und in meiner Familie lebte auch nach 1945 die Erinnerung an Mangel und Hunger, an Inflation und schwere Zeit weiter. Für jede Scheibe Brot wurde gedankt. Und wenn das Brot alt war, dann hat man es nicht weggeworfen, sondern dann gab es Brotsuppe oder arme Ritter. Das Tischgebet ist mir geblieben als eine Erinnerung an den Mangel. Und ich würde es nie ausfallen lassen. Und es ist komisch, obwohl ich die schlimme Zeit nicht erlebt habe, ich war nicht dabei, ich war zu jung, ist sie mir trotzdem so präsent, als wäre ich der Nachgeborene dabei gewesen. Und euch ist das vielleicht noch richtig präsent. C.G. Jung hat das kollektive Unbewusste genannt. Und er stellte sich das vor wie ein großes Meer von Erinnerungen, gemeinsamen Erinnerungen, das uns prägt über Generationen. Man sitzt in Sicherheit und Ruhe, aber wenn man schläft, dann träumt man wieder vom Bösen und Gefährlichen, was die Vorfahren erlebt haben. Der Asaf, der den Psalm gedichtet hat, ist kein Nachgeborener, sondern er ist ein Zeitzeuge. Er streift durch die verbrannten Ruinen von Jerusalem. Er sieht die menschlichen Überreste, die Knochen, die Kleidungsfetzen, vielleicht eine herrenlose Sandale hier und da. Vor seinem inneren Auge entstehen wieder die Bilder, die ihn bis in den Schlaf verfolgen, vom Sturm auf die Stadttore, von den marodierenden Truppen der Feinde, von den Massenhinrichtungen. Sie haben aus Jerusalem einen Steinhaufen gemacht. Sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln unter dem Himmel zu fressen gegeben. Sie haben ihr Blut vergossen um Jerusalem her wie Wasser. Und da war niemand, der sie begrub. Schreckliches, sinnloses Morden, gnadenlose Zerstörung von dem, was Generationen mühevoll aufgebaut hatten, alles zerbrochen. Wahrscheinlich beklagt Asaf die größte aller Katastrophen von Jerusalem, die Zerstörung des Tempels und der Stadt und der Stadtmauer. Und er beklagt das Schicksal der Weggeführten, derer, die übrig geblieben sind von dem großen Morden, die nach Babylon in Exil mussten. Das war ungefähr 600 Jahre, bevor unser Herr Jesus Christus geboren wurde. Und obwohl das so lange her ist, ist das Grauen, was dieser Psalm beschreibt, heute wieder so aktuell. Das ist meine erste Beobachtung zu dem Psalm, kollektive Erinnerung. Uns fällt was dazu ein. Meine zweite Beobachtung, der Asaf macht keine Reportage von der Lage Jerusalems. Er schreibt das nicht auf für sein Tagebuch. Er redet auch nicht mit den anderen, die durch die Ruinen irren, sondern er redet mit Gott. Er betet. Und ich glaube, das müssen wir uns noch einmal vor Augen führen. Die Beschreibung dieser schrecklichen Situation ist ein Gebet. Und vergleichen wir das mal mit unserer Haltung in Katastrophen dieser Welt, die wir im Augenblick auch so erleben. Wie regen wir uns auf? Wie reden wir miteinander? Oder auch im Persönlichen. Wie viele unserer Gespräche drehen sich um Schlaflosigkeit und um Schmerzen, um schnell oder langsam wachsende Tumore und um die Ärzte, welche die besten sind, und um die Therapien, welche todsicher wirken, um Medikamente und wie man sie am besten verschrieben bekommt. Also ich habe da nichts dagegen, ich erwische mich auch immer wieder dabei. Aber dieser Psalm fragt mich, klagst du das auch Gott? Wenn du bis ins Mark erschüttert bist über das Morden in Israel, wirst du dann bei Gott vorstellig? Wenn du hoffst, dass Putin seine Truppen zurückziehen muss, besprichst du das mit dem, der die ganze Welt in seiner Hand hält? Also ich muss gestehen, dass ich mir im Augenblick Zügel anlegen muss, dass ich nicht ständig Nachrichten schaue und Kommentare höre und dabei dann in depressive Stimmung verfalle und vom Strudel der negativen Meldungen nach unten gezogen werde. Nein, ich will beten. Das entnehme ich diesem Psalm. Nicht nur einmal am Sonntag. Nicht nur einmal am Tag. Nicht nur kurz. Nein, solange ich wach bin, will ich im Hintergrund meines Bewusstseins beten. Und wenn ich schlafe und träume, hoffe ich, dass der Heilige Geist in mir betet und seufzt. Denn Beten zieht nach oben. Beten hat eine Adresse, ein Du, das größer ist als ich und alle menschlichen Möglichkeiten. Die dritte Beobachtung von dem Asaf können wir lernen, wie man betet. Also er versteigt sich nicht dazu, dem Herrn aller Herren Ratschläge zu geben bei der Wahl der Waffen und der Möglichkeiten. Das tun wir ja manchmal in unseren Gebetsgemeinschaften. Sagen Gott, wie er es machen sollte, geradezu so, als wüsste der Herr nicht zu helfen, als wäre er auf unsere Weisheit angewiesen. Nein, der Asaf betet anders, der stellt eine Frage, wie lange noch, Herr, wie lange denn noch? Also ehrlich, ich glaube nicht, dass der eine Antwort darauf erwartet hat, denn der Herr schweigt ja meistens zu solchen Fragen, wenn wir die stellen. Es hätte ihn womöglich auch nicht getröstet, wenn der Herr ihm gesagt hätte, noch 69 Jahre, ungefähr 3 Generationen, dann. Ich glaube, der Asaf wollte keine Jahreszahl hören, sondern er wollte Gott einfach nur die Dringlichkeit der Situation ans Herz legen, in die Ohren schreien. Er hat sein Herz ausgeschüttet. Und da fragt man manchmal, wie lange denn noch? Weil es so weh tut. Und weil es kaum auszuhalten ist. Und dann zieht er noch einen Pfeil aus seinem Gebetsköcher. Vers 10. Warum lässt du die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Liebe Geschwister, da muss man erst mal drauf kommen, Gott bei seiner Ehre zu packen. Was sollen denn die anderen sagen, die Heiden, die Ungläubigen, die Feinde, die praktischen Atheisten? Es geht ja nicht nur um unser Schicksal, sondern es geht um deinen Ruf. Wenn du nicht schon auf das Seufzen der Geiseln hörst, dann denk doch einmal daran, was die Leute über dich sagen werden. Er ist machtlos, werden sie sagen. Er kann es nicht. Man muss sich vor ihm nicht fürchten. Das Gerede um seine Macht und sein Gericht ist nur Wunschdenken. Er hört nicht. Er kümmert sich auch nicht. Er ist überhaupt nicht. Herr, ist dir das egal? Wenn du schon nicht um unseretwillen eingreifst, dann tust doch wenigstens um deinetwillen. Und der Asaf könnte auch noch die Frage nach der Schuld stellen. Ne, tun wir ja immer. Nach einer Wahl, warum sie schiefgegangen ist oder warum wieder ein Krieg ausbricht oder wer denn wieder irgendwas vermasselt hat. Nein, der stellt die Frage aber gar nicht, sondern er beantwortet sie gleich. Vers 8, ja, unsere Väter haben gesündigt. Rechne uns ihre Schuld nicht an und vergib auch unsere Sünden. Denn niemand ist schuldlos vor Gott. Wenn Gott Sünden suchen wollte, er findet immer was. Auch bei uns, bei jedem. Wenn er von oben in unsere Häuser schaut, wenn er in unseren Familiengeschichten blättert, wenn er lauscht, was wir reden, oder noch mehr, worüber wir verbissen schweigen, wie viel Grund hat er dann für Gericht und Zorn? Es steht uns gut an, mit Asaf zu bekennen, ja, wir sind schuld, vergib uns, bitte. Beten mit schlauen Fragen und einem ehrlichen Bekenntnis, das ist die dritte Beobachtung zu Psalm 79. Es geht noch weiter. Ich habe mich gefragt, dürfen wir uns, die wir hier in Deutschland sitzen und nicht unmittelbar bedroht sind, dieses Gebet leihen, als Kirche Jesu Christi für unsere Zwecke? Dürfen wir es uns ausborgen von Israel, nicht nur wegen der verfolgten Christen weltweit, für die wir ja auch heute gebetet haben, sondern weil wir den schleichenden Niedergang der Kirche bei uns beklagen müssen? Wir würden doch am liebsten wegsehen, würden uns am liebsten die Augen zuhalten und tun das oft auch, damit wir nicht wahrnehmen müssen, dass es überall bröckelt, dass immer mehr Kirchen geschlossen und umgewidmet werden, und zwar quer durch alle Konfessionen. Haben wir uns daran gewöhnt, dass immer weniger Menschen glauben, wenige Gottesdienste besuchen, sich taufen lassen, wenige die Bibel lesen und kennen, noch weniger an ihrem Lebensstil als Christen erkannt werden? Kann es uns kalt lassen, dass immer mehr aus der Kinder- und Enkelgeneration dem Glauben entfremdet sind, sich entkehren und ihr Glück woanders suchen? Dass es Gemeinden gibt, die keine Sonntagsschule haben oder keine Jugendgruppe, ihr seid eine Sondersituation, ne? Aber viele andere Gemeinden, mich schmerzt das. Dass immer weniger junge Menschen sich auf ein Leben als Pfarrer, als Pastorin, als Prediger vorbereiten lassen durch ein Theologiestudium. Dass wir also jetzt auch beim Fachkräftemangel angekommen sind und daran teilhaben. Kommen nicht die Sünden der Frommen sexueller Missbrauch, Geldgier, Lüge und Streit auf unsere Häupter zurück, sodass die Welt den Kopf schüttelt, was in der Kirche los ist, und man sich angewidert, abwendet und austritt? Ich meine, ja, wir haben allen Grund, mit Asaf zu beten: Herr, wie lange sollen wir denn noch darunter leiden? Und warum lässt du die Ungläubigen sagen, wo ist denn nun ihr Gott? Und rechne uns doch unsere Sünden nicht zu, sondern vergib sie um deines Namens willen, Jesus. Vielleicht ist das ja das Gericht am Hause Gottes, von dem der Apostel Petrus in seinem ersten Brief im 4. Kapitel spricht. Leidet einer aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, er ehre Gott in einem solchen Fall, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Ihr Lieben, daran habe ich gedacht, als ich diesen Psalm immer und immer wieder gelesen und gebetet habe, probeweise, weil es mir auf der Seele lag, weil ich traurig war über die Situation der Kirchen und Gemeinden. Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen und die kam mir vor wie eine Antwort. Sie ist von Jeremias Gotthelf, dem alten Schweizer Pfarrer, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Und er schreibt, dass ein germanischer Volksstamm partout nicht auf den Rat seines alten Druiden hören wollte, die Füße stillzuhalten und zu Hause zu bleiben, sondern sie sind mit Hurra gegen die Römer losgezogen. Sogar Frauen und Kinder haben sie mitgenommen, so siegessicher waren sie. Nur der alte Druide und ein Junge, die beiden blieben zu Hause zurück. Und als dann alle weg waren, fragte das Kind: Was machen wir denn jetzt so ganz alleine? Und darauf antwortete der Alte: Wir passen auf das Saatgut auf, dass es nicht ausgeht. Denn ein Rest wird zurückkommen, arm und abgerissen, hungrig und müde. Und damit sie dann zu essen und zu säen haben, dafür sind wir hier. Wir sind die Wächter des Saatguts. Und so kam es dann tatsächlich. Der Stamm wurde vernichtend geschlagen und aufgerieben, aber die wenigen übrig gebliebenen, denen die Flucht gelungen ist und die nicht verhungert waren, die kamen zurück und hatten zu essen und konnten wieder säen. Und so haben sie überlebt und sind dann wieder viele geworden. Das könnte ein Gleichnis sein auf uns. Und vielleicht meint Gott, der Herr, dass wir klagen sollen und ihm in den Ohren liegen sollen, wie Asaf das tut, auch wenn der keine Hilfe sieht, auch wenn wir vielleicht keine Hilfe sehen. Vielleicht meint Gott, dass wir mit dem Beten den Samen des Wortes bewahren, nämlich das Wissen, dass Gott Ohren hat und hört. Vielleicht meint er, dass wir damit das Wissen bewahren, dass er geduldig und gütig ist und dass man immer zu ihm kommen kann und soll. Und dass wir uns und andere an seinen Namen erinnern, den Namen Jesus, der uns Menschen gegeben ist, dass wir in seinem Namen selig werden. Und wenn wir so beten, dann können wir, glaube ich, auch trotz allem Schrecken über Kriege und Katastrophen und bei allem Kummer mit den Worten Asafs schließen: Wir aber, dein Volk, die Schafe deiner Weide, danken dir ewiglich und verkünden deinen Ruhm für und für. Wir hören nicht auf. Wir tun das, Herr, wegen deiner Ehre und wegen der Nachgeborenen, dass sie dich finden und leben. Amen.